Meine Lieben, also die nächsten 25 Minuten rede ich und das ist euer lebende Zeit, was ihr mir anvertraut. Und diese Verantwortung ist mir bewusst. Deswegen steh mal kurz bitte auf. Lass uns gemeinsam beten vor dieser 25 Minuten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Wir danken dir wirklich zutiefst. Ich danke dir für jeden Einzigen, der hier ist. Im Alten Testament her hast du einen Esel gebraucht, um zu einem Prophet zu sprechen. Und ich bitte dich wirklich heute vom Herzen, dass du mich auch nutzt, dass du mich gebrauchst, um zu deinen Kindern zu sprechen. Ich kenne sie nicht, per Namen. Aber du kennst deren Geschichte, du kennst sie persönlich. Nutz mich heute, Herr, wirklich. Nutz mich als Sprachrohr. Ich bitte dich vom Herzen, dass du von einer Seite sprichst, in der Sprachrohr, und dass ich von der anderen Seite deine Worte aussprechen darf. Du bist gütig, du bist gnädig. Und du hast gesagt, wenn ihr Helfer braucht, dann bittet mich um Helfer und ich bin für euch da. Ich werde euch helfen. Und ich bitte dich wirklich, gerade jetzt und hier in Paderborn, dass du zu mir zur Seite stehst und dass du mich wirklich nutzt für deine Kinder. Amen. Also mein Name ist Kiro Lindemann. Ich heiße nur Lindemann, weil ich den Namen meiner Frau angenommen habe. Ich sehe gar nicht als Lindemann aus. Ich fühle mich auch nicht als Lindemann, aber egal. Ich bin schon 35 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Ich arbeite als Schulbegleiter und helfe ausländischen Kindern, um Deutsch zu lernen, obwohl mein Deutsch selber gebrochen ist. Aber Gott hat mit mir Gnade. Was muss ich noch sagen? Ja, ich bin in Deutschland schon seit 10 Jahren. Ich liebe Paderborn. Ich habe immer über Paderborn gesagt, Paderborn ist meine Stadt. Ja. Aber kurze Frage am Anfang. Was ist eure Einschätzung so, mehr oder wenig, wie viele verfolgte Christen gibt es weltweit? Also 2 Personen werden weltweit verfolgt werden, 3 Personen, 100, 10, 100. Wie viele Personen? Was ist eure Einschätzung? 200 Millionen im Jahr, okay. Mehr, wenig. Was denkt ihr, Leute? Es gibt nichts richtig oder falsch. Was ist Einschätzung so?
Ein paar hundert Millionen.
Es gibt 365 Millionen Christen, verfolgte Christen weltweit. Und mittlerweile über 400, Richtung 400. Also 400 Millionen Christen werden weltweit verfolgt. Nur weil sie Christ sind. Also sie haben nichts Falsches gemacht, sie haben nichts verkackt, sondern ihr einziger Problem, dass sie sich vor den Herr Jesus Christus bekennen. Also 1 Million Christ tagtäglich, 1 Million Mensch werden verfolgt werden. Ich komme nicht mit diesem Ding klar. Wo es überall rot ist, das ist am meisten verfolgt und orange, das ist weniger verfolgt. Hier auf Platz 38 ist Ägypten und das ist von Kirche im Not oder von Open Doors. Ja. Man erkennt uns als Christen in Ägypten an unserem Namen. Man sortiert uns sofort, wer Christ ist und wer Muslim ist. Man fragt dich einfach, wie heißt du? Wenn du Kiro, Markus, Stephanus heißt, du bist automatisch der scheiße Christ. Du heißt Ahmad Muhammad Mustaba, du bist der tolle Muslim. Es werden immer wieder Kinder entführt werden und die islamisiert werden und an muslimische Familien weitergegeben werden, damit das islamische Volk wächst und die Christen schrumpfen. Deswegen haben auch unsere Eltern als Christen haben sich immer dafür entschieden, wenn wir ein Kind bekommen, jedes Kind bekommt ein kleines Kreuz an der Hand tätowiert. An dem Arm hier so, ein kleines Kreuz mit der Hoffnung, oder nicht mit der Hoffnung. Also, falls das Kind entführt wird, kommt vielleicht später das Kind darauf, oh, ich lebe zwar als Moslem, aber ich habe ein kleines Kreuz an der Hand tätowiert, wie alle anderen Christen. Wie kommt das? Und unsere Hoffnung als Christen in Ägypten, als Minderheit, dass es vielleicht kommt da später der Mensch darauf, vielleicht war ich als Kind Christ und ich wurde entführt. Das ist unsere Hoffnung als Christen. Also so geht es unserer Situation in Ägypten. An der Schule wurde ich immer wieder von meinem Lehrer geschlagen, weil er sagte, du bist ja Christ. Christen dürfen Alkohol trinken, aber du bist ja ein Kind. Kinder dürfen wiederum kein Alkohol trinken. Und dann schlägt er mich. Mein Mitschüler, mein muslimischer Mitschüler, haben immer zu mir gesagt, du stinkst. Ich gehe nach Hause und frage Mama, Mama, stink ich irgendwie? Und Mama sagt, was ist passiert? Und sagt, mein Mitschüler sagt, du bist ja Christ, Christen essen Schweinefleisch und deswegen stinkst du, wie du stinkst, weil du Schweinefleisch gegessen hast. Obwohl wir in einem muslimischen Land wohnen, da gibt es kein Schweinefleisch. Also auch wenn wir Schweinefleisch kaufen wollen würden, da gibt es kein Schweinefleisch. Oder auch mit Alkohol, dass der Lehrer mich geschlagen hat. Also in Ägypten, in ganz Ägypten gibt es keinen Alkohol. Nur in Sharm el-Sheikh oder Hurghada. Also wenn wir als Ägypter Alkohol kaufen wollen würden, da gibt es keinen Alkohol. Versteht ihr die Logik? Richtig, da gibt es keine Logik. Aber das ist unsere Situation. Wenn man zum Beispiel hier in Deutschland eine Kirche bauen möchte, braucht man Geld und Grundstück. Und das war's. In Ägypten, wenn wir eine Kirche bauen wollen, gibt es 7 Voraussetzungen, damit man überhaupt eine Kirche bauen kann. Eine Kirche darf gar nicht nah an Zugverbindung, darf gar nicht nah an Busverbindung, darf gar nicht nah an U-Bahn, darf gar nicht nah an Tram, darf gar nicht nah an eine andere Kirche. Und vor allem darf gar nicht nah an einem Moschee. Und wenn die Moslems wissen, oh, die Christen haben ein großes Grundstück da gebaut, dann vermuten sie, oh, da wollen sie eine Kirche bauen, dann nehmen sie eine Wohnung gegenüber von einem leeren Grundstück, schreiben ein Schild daraus, Moschee, irgendwas, und dann ist es eine Moschee in der Nähe, dann können wir uns die Idee abschmecken lassen, dass wir eine Kirche bauen können. Und das ist hier, seht ihr hier dieses kleine Kreuz? Das ist unsere Kirche. Wir konnten erstmal dieses Gebäude als Haus bauen und später haben wir das umverwandelt als Kirche. Das hat aber die Muslimen in der Nähe gar nicht gut gefallen. Sie fanden das echt scheiße. Die Christen haben das geschafft, eine Kirche zu bauen. Boah, das ist so, also, ja, das finden sie gar nicht schön. Und was machen sie? Das ist hier, dieses große Gebäude hier, alles das hier, das ist ein Krankenhaus. Und was haben die Muslimen dann gemacht? Haben hier einen langen Schleifer genommen, so lange wie die Kirche, und nur so 2 Meter breit genommen. Und dann haben sie da eine Moschee gebaut. Und das ist die Türme von der Moschee, um zu sagen, ihr bittet drin in eurer Kirche ganz leise, weil ihr ja die Minderheit seid. Und wir sind draußen mit lauter Sprechanlage. Wir rufen Allahu Akbar. Es gibt keinen Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und ihr seid, ja, wir zeigen euch, wer an der Macht ist, wer mehr Kraft ist. Das ist so unsere beschissene Situation in Ägypten als Christen. Das ist meine Familie, das ist meine Mama, das ist meine Schwester, kleine Schwester und das ist meine große Schwester. Und da bin ich, da war ich jung und hübsch. Jetzt bin ich nur noch hübsch. Ja. Und am Silvesterabend bin ich mit meiner Familie zur Kirche hingegangen, mit meiner Mama, mit meiner ältere Schwestern, mit meinen jüngeren Schwestern und mit meiner Tante. Also ich bin zur Kirche am Silvesterabend mit 4 Personen hingegangen und wir feiern Silvesterabend so gegen 8 Uhr bis von 20 Uhr Abend bis 12:30 in dem neuen Jahr mit dem Gedanken, Gott, wir wollen mit dir dieses neue Jahr starten. Und 12:30 oder 1 Uhr in der Nacht kann keine Frau alleine auf die Straße nach Hause gehen. Und meine Familie nach dem Gottesdienst haben alle draußen vor der Kirche auf mich gewartet. Und ich war noch drin, habe alle anderen Leute gratuliert, frohes Neues, frohes Neues. Und höre ich schon von der Kirche so eine krasse, große Explosion, dass das Glas von der Kirche explodiert hat und nach drin gesprungen ist. Und also bis heute dieses Knall von damals sitzt mir heute noch zutiefst in dem Knochen, wenn meine Tochter mit einem Ballon spielt und der Ballon explodiert. Ich muss zutiefst zittern, obwohl das schon ein paar Jahre her. Und als ich tatsächlich in der Kirche noch stand, ich sehe schon, es kommt eine Frau in der Kirche, ihre Brust ist voll mit Blut, ihre Haare, am Ende von Haare ist am Brennen und sie schreit ganz, ganz laut, meine Tochter brennt draußen, meine Tochter brennt draußen, meine Tochter brennt draußen. Und ich konnte die Welt gar nicht verstehen und ich konnte gar nicht einordnen, was da draußen los ist. Meine einzige Frage war, wo ist meine Familie? Wo ist Mama? Wo ist meine Schwester? Wo ist meine andere Schwester? Und ich konnte gar nicht die finden. Ich habe die ganze Zeit gesucht, 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 wo meine Familie ist. Und später durften wir die Kirche verlassen und nach draußen gehen. Und ich sehe schon vor der Kirche ein verbranntes Auto. An dieser Seite ist die Kirche, auf der anderen Seite ist das Moschee. Vor unserer Tür von der Kirche. Und das Auto ist auf der anderen Seite, auf dem Kopf von der Explosion. Und ich suche die ganze Zeit meine Familie. Dieses Bild von Jesus, die hat hier oben auf dem, hier oben auf dem Dinger, auf dem, auf der wird gegangen von der Explosion und ich sehe schon vor der Tür, vor der Kirche, mehrere Leichter vor der Kirche und man hat sie mit Zeitung, Papier so bedeckt und ich hatte gar keinen Mut oder ich hatte gar keine Kraft oder meine Vorstellung, konnte ich gar nicht vorstellen, dahin zu gehen, nach meiner Familie zu suchen, aber ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, wo ist meine Familie, wo ist meine Mama? Und ich war die ganze Zeit am Fahren, um nach meiner Familie zu suchen. Dann später habe ich meine jüngere Schwester gefunden in einem Krankenhaus. Ich war am Fahren und zu suchen in alle Krankenhäuser, wo meine Familie ist. Und später beim Vorbeigehen in einem Krankenhaus suche ich die ganze Zeit zwischen den Patienten. Da waren mehr als 400 verletzt und 24 Personen sind tot. Und ich suche zwischen dieser 400 verletzten Personen und ich suche die ganze Zeit und ich konnte erstmal niemanden finden. Und später beim Rausgehen sehe ich schon eine Jacke auf dem Boden. Und das war Silvesterabend und meine Schwester hat eine richtig schöne Jacke angezogen. Und nachdem ich geguckt habe und niemanden gefunden habe, wollte ich nach draußen gehen. Und dann sehe ich diese Jacke auf dem Boden und ich denke, hä? Diese Jacke ist von Marina, das ist von meiner Schwester. Dann gehe ich nochmal rein und gucke ich noch viel, 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 ob dieser Mensch, ob dieser junge Frau meine Schwester wäre. Und an ihrer Ohrringe konnte sie erkennen, dass sie meine jüngere Schwester ist. Sie war voll verbrannt, ihr Gesicht war voll verbrannt, ihre Hände waren voll verbrannt. Sie hat ein Bein, ist kürzer als der andere. Und war ich ehrlich gesagt froh, dass ich überhaupt jemanden gefunden habe. Und da habe ich meinen Papa angerufen und habe gesagt, ich habe Marina in diesem Krankenhaus gefunden. Komm bitte und bleib mit ihr. Ich suche weiter, bis ich jemanden finde. Und die ersten 3 Tage konnte ich niemanden finden, außer meiner Schwester. Und ich war die ganze Zeit nur am Suchen. Dann haben wir den Tipp bekommen. Geh bitte zu diesem Institut. Es gibt ein Institut in Ägypten, wo alle Leute hinkommen, die in einem Anschlag, in einem Unfall ums Leben gekommen sind. Und war ich da und habe mit dem Ärzten gesucht, vielleicht finde ich jemand von meiner Familie. Und ich war 19 Jahre alt und tatsächlich habe ich meine Mutter da gefunden und meine Schwester und meine Tante. Und ich musste mit dem Ärzten tatsächlich wortwörtlich meine Mutter mit dem Ärzten basteln. Das ist der Kopf, das ist der Bein, das ist nicht der Bein, die Farbe passt nicht, das ist der richtige Bein. Und ich war noch 10 Jahre alt. Und in diesem Anschlag habe ich meine Mutter verloren, habe ich meine Schwester verloren, habe ich meine Tante verloren. Meine andere Schwester war sehr, sehr schwer verletzt. Also ich bin zur Kirche hingegangen mit 4 Personen. Am Ende bin ich alleine zurückgekommen. Meine Schwester, meine jüngere Schwester, das ist, was von ihr übrig geblieben ist, ihr Pass und ihre Tasche. Ihre Tasche war weiß. Und meine Schwester vor ihrer Hochzeit gestorben. Also wir heiraten nicht in der Fastenzeit. Und das ist der Fastenzeit ist bis 7. Januar. Und sie durfte 8. Januar heiraten. Und das war 1. Januar in der Nacht. Also genau 7 Tage vor ihrer Hochzeit ist sie ermordet worden. Wir haben für sie alles vorbereitet, alles war fertig. Und wir durften sie nicht feiern, sondern sie ist Märtyrer geworden. Und meine Mutter habe ich sie auch an dem Abend verloren. Und ich muss euch wirklich sagen, ich habe meine Mutter zutiefst geliebt. Ich habe meine Mutter über alles geliebt. Ich war noch 19 und ich habe immer gesagt, ich heirate nicht, ich bleibe bei Mama. Meine Mama war meine erste und größte Liebe. Mama war etwas kurz als ich und war ein bisschen mullig und sie war meine Freundin. Ich habe sie über alles geliebt und an einem Abend habe ich sie verloren. Ich war bitter, ich war sauer, ich war wütend. Ich habe Gott gehasst, ich habe alle Menschen gehasst. Ich habe den Täter gehasst. Gab es jemanden noch, den ich nicht gehasst habe? Weiß es nicht. Aber ich habe mein Leben selber gehasst. Ich habe mir zutiefst den Tod gewünscht. Aber ich wollte mich selber nicht umbringen, weil Mama immer gesagt hat, sich umbringen ist eine große Sünde. Aber ich bin manchmal mit dem Motorrad mit so großer und höher Geschwindigkeit gefahren, dass ich mir wirklich, wirklich den Tod gewünscht habe. Aber ich wollte mich selber nicht umbringen. Jedes Mal, wenn ich meine Spucke runtergespuckt habe, ich habe immer Bitterkeit empfunden. Also ich konnte das süßeste Kuchen essen, aber mein Hals war so bitter. Kennt jemand das? Ich hoffe nicht. Aber auf jeden Fall, ich war richtig so verbittert. Und ich bin mit dieser Bitterkeit jahrelang durch die Gegend gelaufen. Ich habe ein Interview gegeben im Fernsehen. Und ich habe den Islam kritisiert und ich habe den Koran kritisiert und habe auch mitgeteilt, alles, was man uns angetan hat und wie man uns als Christen so verfolgt, das steht wortwörtlich in dem Koran. Und in dem Koran steht das und das und das und das. Und dieses Interview hat vielen Menschen gar nicht gut gefallen in Ägypten. Das ist ein christlicher junger Mann, den Mut hat, seinen Mund zu öffnen. Aber ich war sowieso mehr oder weniger lebensmüde. Ich war so lebensmüde, dass ich das gemacht habe. Ich wurde mit dem Tod bedroht. Ich hatte 2 Möglichkeiten gehabt, entweder zum Islam zu konvertieren zu müssen oder Kopf ab. Ich fand diese Entscheidung mit Kopf ab viel zu schade. Zum Islam zu konvertieren ist keine Option. Und dann musste ich untertauchen und musste ich fliehen. Wenn ein Deutscher in Ägypten ist und möchte nach Deutschland kommen, braucht 4 Stunden mit dem Flugzeug zu kommen. Mein Weg von Ägypten bis nach Deutschland hat 14 Tage gedauert. Ich bin nach Deutschland gekommen, nach München, und habe gehört, wie die Leute auf der Straße sich begrüßt haben mit Grüß Gott, Grüß Gott. Und ich dachte innerlich so, Halleluja, Gott ist gut, ich bin in ein christliches Land gekommen, hier gibt es Gerechtigkeit. Hier in Europa läuft alles besser, überall gibt es Kirche, hier ist der Glaube. Ja, die Kirchen sind überfüllt. Bis ich ein bisschen realisiert habe, hier ist auch nicht alles gut, habe ich Asyl beantragt. Und ich kam nach Deutschland 2014. Meine Asylverfahren hat 7 Jahre gedauert. Von 2014 bis 2021. Und dann hat man mir gesagt, also in Ausländerbehörde bei der Born, haben die Behörde zu mir gesagt, ja, Herr Khalil, es tut uns leid. Der Anschlag gegen Ihre Kirche, es war nicht persönlich gegen Sie. Das war gegen die ganze Kirche. Sie bekommen kein Asyl. Und da habe ich gesagt, aber Leute, ich wurde mit dem Tod bedroht. Dann haben sie gesagt, ja, Sie können das nicht nachweisen. Sie haben das auch nicht schriftlich. Also ich habe wirklich in Erinnerung, die gute Frau in der Ausländerbehörde hier in Paderborn, in der Nähe vom Bahnhof, sie hat meinen Ausweis, meine Duldung verlängert, hat gesagt, ja, Herr Khalil, ich habe Ihren Ausweis verlängert, 28 Tage, aber packen Sie Ihre Koffer. Innerhalb dieser 28 Tage werden wir Sie abschieben. Aber Gott wollte nicht, dass ich abgeschoben werde, sondern mein Asylverfahren hat echt richtig, richtig lange gedauert, 7 Jahre, von 2014 bis 2021. 7 Jahre streite ich mit Gott. 7 Jahre frage ich Gott, wo bist du? Wo bist du überhaupt? Also, aber ganz ehrlich so, wo bist du? Mama hat immer gesagt, oder man hat uns in der Kirche gesagt, Gott ist Gott der Liebe. Wo ist deine Liebe auf der Strecke mir gegenüber geblieben? Gefällt dir meine Nase nicht? Gefällt dir mein Hinterkopf nicht? Gefällt dir meine Ohren nicht? Oder was gefällt dir an mir nicht? Warum ich? Und warum ist mein Leben so scheiße? Okay, ich habe meine Mutter, meine Schwester, meine Tante verloren. Komme ich nach Deutschland, wo man sagt, ein christliches Land, wo ist die Gerechtigkeit hier? Warum lässt du mich alleine? Warum muss ich so extrem leiden? Und ich konnte nicht viel machen. Und jedes Mal, wenn ich mit Gott schimpfe und ihm frage, warum? Diese Frage hat mich innerlich selber fertig gemacht. Diese Frage hat mich zu Boden zerstört. Warum? Hat mir kein einziges Mal geholfen. Und mehrere, also ich habe in Asylheim gewohnt und hatte viele Mitbewohner in dem gleichen Zimmer. Und viele haben geraucht oder gekifft oder deren deutsche Freundin geholt und wollten Spaß haben in unser Zimmer. Und das Einzige, was ich machen konnte, ich bin gelaufen. Ich bin gejoggt durch Salzkutten, durch den ganzen Wald in Salzkutten. Und jedes Mal frage ich Gott, warum? Das hat mir kein einziges Mal geholfen. Bis ich auf einmal Gott gefragt habe, wozu? Wozu soll der ganze Scheiße? Wozu soll der ganze Mist? In der Bibel steht, alles dient zum Besten für diejenigen, die Gott lieben. Und wir haben Gott geliebt. Warum lässt du uns so alleine? Und Gott sagt, warte. Und da habe ich so deutlich gehört, warte. Aber ich muss euch sagen, ich hasse warten. Ich hasse warten wirklich wie die Best. Wenn wir was bestellen, ich möchte sofort, dass der Busbote kommt und die Sache liefert. Aber Gott hat noch nie geklappt, aber egal. Aber Gott, also wir haben die Uhr gemacht und Gott hat die Zeit gemacht. Und Gott lässt sich manchmal so viel Zeit, dass uns das wahnsinnig treibt. Aber er sagt, ein Tag bei Gott wie 100 Jahre und 100 Jahre wie ein Jahr. Und tatsächlich, Gott hat sein Versprechen in meinem Leben eingelöst. Dieses Warten, was Gott von mir verlangt hat, hat er auch tatsächlich in Erfüllung gebracht. Gott hat mir ein paar Jahre später eine Frau geschenkt, die den Namen meiner Mutter und meiner Schwester, meiner verstorbenen Schwester, mit Vornamen trägt. Mit Vornamen trägt sie den Namen meiner Mutter und meiner Schwester. Meine Mama war Lehrerin. Meine Frau ist Lehrerin. Meine Oma heißt Mathilda. Die Oma von meiner Tochter heißt Mathilda. Wir haben unsere erste geborene Tochter an dem Tag bekommen, an dem Mama Geburtstag hätte. Wir haben unsere erste geborene Tochter an dem Tag bekommen, an dem Mama Geburtstag hätte. Dieser Tag war ein scheißer Tag auf mich. Ich habe so viel geweint wie ein kleines Kind. Und ich hab Mama so sehr vermisst und ihre Umarmung und ihre Streichung habe ich zutiefst vermisst. Und Gott verwandelt das in einem Tag, an dem wir an großen Tisch sitzen und Kaffee und Kuchen essen und genießen wir das Leben und sagen, wir haben ein geiles Leben. Gott hat das verwandelt. Wie gut ist unser Gott? Und das ist der Grund, warum ich zu euch heute komme, um dir zu sagen, Gott ist gut. Gott ist der Gutmacher. Gott ist unser Gott, ist Gott der Entschädigung. Ganz egal, was du erlebt hast. Oder es ist nicht ganz egal, was du erlebt hast. Was du erlebt hast, ist wichtig. Aber was du erlebt hast, hast nicht das letzte Wort, sondern unser allmächtiger Gott, er hat das letzte Wort. Gott hat das Mist in meinem Leben zu einem Dünger benutzt. Gott hat die Asche von einem Asche ein Haus gebaut, von einem Krummel leckerer Kuchen mit Sahne gemacht. Unser Gott ist wirklich richtiger, guter Gott. Gott hat mir gezeigt, der Mensch kann der grausamste, noch grausamer als ein Tier sein. Wirklich, der Mensch kann noch grausamer als ein Tier sein. Und dann kommt Gott und sagt, ich mache es wieder gut. Und ich laufe heute durch die Gegend und mache Werbung. Ich mache wirklich Werbung für dieses Gott und sage, schau auf diesem leeren Kreuz. Schau auf diesem leeren Kreuz, das ist das Zeichen, das ist die wirkliche, wahre Zeichen der Liebe. Wir laufen durch die Gegend bedürftig nach Liebe, Annahme, nach Anerkennung. Und dieses Zeichen der Liebe, das tragen wir in unser Herz. Vor dieses Kreuz, dieses kleine Kreuz, habe ich mich nicht entschieden. Und ich wurde auch oft darunter gelitten. Wenn man zum Beispiel mir die Hand gibt, da guckt man alleine, bevor man den fragt, wie heißt du, einen kleinen Blick sieht man schon, gibt es ein Kreuz oder kein Kreuz. Unter dieses kleinen Kreuz habe ich wirklich gelitten. Und als ich erwachsen wurde, habe ich mir dieses Kreuz freiwillig tätowiert und habe gedacht, du brauchst nicht auf diesen kleinen Kreuz zu gucken. Ich mache es dir größer. Aber unser Jesus ist wert. Er ist wirklich wert, dass man seinem Leben nach ihm richtet. Wir sehen in Deutschland viele Sachen, wo wir denken, boah, die Richtung verloren haben. Aber wenn wir wirklich eine Richtung in unser Leben haben, da können wir wirklich geradeaus laufen. Ich bin Marathonläufer und ich kann euch sagen, wenn man ohne Ziel hinläuft, da kommt man nirgends wohin. Und deswegen brauchen wir wirklich eine klare Richtung in unser Leben. Ich war immer sauer oder nicht sauer. Mary, das ist Mary, meine Schwester. Ich habe mich immer gefragt, Mary, bist du irgendwie sauer auf mich? Oder warum darf ich von dir kein einziges Mal träumen? Ich habe 2-3 Mal von Mama geträumt. Der nächste Tag war richtig, richtig schlimm. Habe so viel geheult. Aber von Mary habe ich kein einziges Mal geträumt. Nach jahrelang. Kein einziges Mal. Bis ich tatsächlich vor 7 Monaten von ihr geträumt habe. Und ich bin aufgewacht mit voll der schlechter Laune und habe sie richtig, richtig vermisst. Und in dem Traum steht sie auf einer Seite von der Straße und ich bin auf der anderen Seite und Mary ruf mich und sag, Kiro, wein nicht, wein nicht. Und dann reicht sie mir ein Kind. Nimm das Kind, wein nicht, wein nicht. Und ich bin aufgewacht und ich konnte dieses Traum gar nicht ordnen. Ich konnte damit nichts anfangen. Und wollte mir eine Tasse Kaffee kochen. Und meine Frau kommt und sie hat unsere zweite Tochter, die Kleine, die sieht nicht so aus, aber das ist mit KI bearbeitet. Die kommt mit unserer zweiten Tochter auf den Arm und die zweite Tochter hat einen Schwangerschaftstest in der Hand. Und ich denke, ja, was ist damit? Und dann sehe ich schon zwei Striche drauf und ich habe noch keinen Kaffee getrunken und ich denke, was soll ich damit machen? Und dann sagt meine Frau, wir bekommen unser drittes Baby, ich bin schwanger. Und dann konnte ich verstehen, ich konnte einen Tag davor von meiner Schwester träumen, dass sie mir ein Kind reicht und sagt, Gott tröstet dich, Gott schenkt euch ein drittes Kind und entschädige euch. Und jahrelang konntest du oder durftest du von mir kein einziges Mal träumen. Aber wenn es Freude gibt, dann reiche ich dir diese Freude auch in einem Traum, um dir zu sagen, unser Gott ist gut. Ich habe den Täter gehasst. Ich habe den Täter zutiefst gehasst. Der Mann war tot, aber ich habe ihm tausendmal noch mehr meiner größten Liebe weggenommen. Die Zeit hat und hat mir ein weiches Herz gegeben. Mittlerweile habe ich wirklich den Mann verziehen und bete ich wirklich tagtäglich von ihm, dass Gott ihm verzeiht und dass Gott mit ihm auch Erbarmen hat. Vorher war ich wütend auf ihn. Mittlerweile habe ich wirklich Mitleid mit ihm. Mittlerweile laden wir meine Frau und ich einige Muslim, Halbchristen, Christen, Atheisten zu uns nach Hause ein und machen wir mit denen Gebetfrühstück. Wir frühstücken alle an einem Tisch. Danach gibt es Lobpreis, danach gibt es in der Bibel lesen und reden wir darüber, was hat dieses Text mit meinem eigenen Leben zu tun. Man soll die Kirche im Dorf lassen, man soll die Konfessionen in Konfessionen vor sich behalten. Was will Gott uns heute sagen? Was wollen wir für die Woche mitnehmen? Danach gibt es Nachtisch. Also wir fangen immer um 9 Uhr an. Manche Leute bleiben bis 19 Uhr Abend. Aber Gott gibt meiner lieben Frau viel Geduld. Ich habe mir eine starke Frau ausgesucht, auf jeden Fall. Und ich kann euch sagen, als ich vorher gelaufen bin mit viel Hass auf den Mann und dass ich ihm nicht verzeihen könnte, das hat mich erst verbittert gemacht. Und ich glaube, wenn ich heute hier frage, gibt es jemanden, den du verzeihen musst? Ich glaube, es gibt keinen einzigen von uns, der nicht die Hand heben kann. Oder musst du vielleicht dich mal verzeihen? Vielleicht musst du auch mit dir selber Erbarmen haben und sagen, hier und hier und hier habe ich verkackt und habe Fehler gemacht. Vielleicht sprechen wir das nicht aus, aber vielleicht trägen wir das in unser Herz und das macht uns fertig. Und meine Lieben, meine Bitte an dich, hab Erbarmen mit dir und Erbarmen mit dem anderen. Dieses Wort Barmherzigkeit, habe ich das Gefühl, benutzen wir auf Deutsch kaum. Was bedeutet Barmherzigkeit? Was bedeutet Barmherzigkeit? Dass du jemand was gibst, was er nicht verdient hat. Vielleicht haben wir auch für unser Fehler haben wir keine Erbarmen verdient. Vielleicht hätten wir einen Fehler verdient. Aber hab trotzdem Erbarmen mit dir und mit dem anderen. Gott gibt uns nicht, was wir verdient haben. Ich denke manchmal, Manometer, ey, wenn Gott mir das gibt, was ich verdient habe, da kriege ich sofort auf die Fresse und davon jede Menge. Aber Gott macht das nicht mit uns. Gott freut sich über ein Herz, was nach ihm sich trägt. Woran erkennst du einen Christ? Ein Christ läuft nicht fromm. Gott kotzt ihm unsere Frömmigkeit, braucht er nicht, hat davon genug. Oder du erkennst keinen Christ, wenn er die Bibel unter dem Arm hat und läuft ganz, ganz fromm. Aber du erkennst einen Christ an seinem Strahlen, an seiner Freude. Ich bin gekommen, um euch ein Leben in der Fülle zu geben. Der Königreich oder der Himmelreich, wie nennt man das richtig? Himmelreich kommt nicht im Himmel, schon begonnen. Und da dürfen wir daran auch leben, mit voller Freude. Ich konnte das gar nicht verstehen, als ich im Zentrum damals gelaufen bin und habe gesehen, deutsche Menschen. Ich kam nach Deutschland und dachte, geiles Leben, alles ist perfekt. Wirklich, schau auf unser Leben. Wir führen hier in Deutschland allergeilste Leben. Und es sehr schön, Menschen laufen mit krummer Rücken und ganz, ganz, ganz traurig. Und ich denke, warum? Also, woher kommt das? Woher kommt das? Und später konnte ich feststellen, sie haben meinen Gott nicht. Sie haben meinen Gott nicht kennengelernt. Sie haben meinen Gott nicht begegnet. Weil mein Gott strahlt Freude. Hast du den Herr Jesus wirklich begegnet? Läufst du hinter ihm hinterher? Ist er wirklich dein Vorbild? Ich teile euch eine Sache mit. Ich liebe Schach zu spielen. Ich spiele gerne unglaublich Schach. Hatten wir einen Besuch und der junge Mann, habe ich zu ihm gesagt, kannst du gut Schach spielen? Sagte er, ich habe 4 Bücher über Schach gelesen. Und du, kannst du Schach spielen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich bin nicht so gut, ich bin Anfänger. Und ich weiß schon, ich kann gut Schach spielen. Ich habe gegen ihn gespielt und habe ihn richtig auseinandergenommen. Habe ihn wirklich zu Schnecker gemacht. Und was ich nachher festgestellt habe, ich habe 4 Bücher über Schach gelesen, hat ihm gar nicht geholfen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir als Christen, wir kennen viel über die Bibel und wir kennen viel über Gott. Und ich kann dir 3666 Bibelvers nennen und wo genau die sind. Nicht nur nennen, sondern genau wo die sind. Also ich bin der perfekte Christ. Aber der entscheidende Punkt, habe ich wirklich Gott begegnet? Begegne ich ihm im Alltag? Begegne ich ihm in meinem Schlafzimmer, wo keiner sieht? Begegne ich ihm in meinem Traum? Begegne ich ihm, wo keiner hinguckt? Oder begegne ich ihm nicht? Fragezeichen. Darfst du selber beantworten. Ich bewundere dieses Herr Jesus Christus, dass er durch 12 Mensch die Welt auf den Kopf gestellt. Wie krass ist das denn, meine Lieben? Wie krass ist das denn? 12 Personen. Stell dir vor, wenn wir diese Kraft auch vor uns im Anspruch nehmen und sagen, ich gehe durch die Gegend und ich lasse es wirklich Gottes Kraft in mir wirken. Wie viel verändern wir? Als Jesus gesagt hat, sei Licht für die Welt. Es war keine leichte Aufgabe. Um Licht überhaupt anzuzünden, damals musste man Öl gewinnen und ein Öllampe. Und Öl zu gewinnen, das war Arbeit. Und er sagt, trotzdem nimm diese Arbeit auf euch und sei Licht oder Salz für die Erde. Jetzt bei Lidl gibt es Salz im Angebot und es kostet 20 Cent. Aber damals, wie konnte man Salz gewinnen? Boah, wie viel Arbeit war das? Und trotzdem sagte er, sei Salz für die Erde. War er betrunken oder hat er was geraucht? Oder hat er die Jünger und die Nachfolger den Auftrag gegeben, die sie meistern können? Können wir dieses meistern oder nicht? Aber dafür müssen wir andere Leute erstmal verziehen. Uns selber verzeihen. Mit uns selber erstmal, wenn man über sich selber dreht und die ganze Zeit mit sich selber beschäftigt, bin ich hübsch, bin ich nicht hübsch, ist es zu viel, ist es zu wenig, ist es so, oder hab ich genug Karriere, verdiene ich genug Geld, mache ich alles richtig, habe ich schönes Haus, wie sieht es mit meinem Vorgarten und mit dem Hintergarten und wie sieht es mit dem, wenn man mit aller anderen Sachen beschäftigt, kann man sich mit Gott sehr, sehr wenig, welche Sache Gott dir anvertraut hat und wie du ihm dienen kannst. Wer predigen kann und Gemeinde leiten, soll Gemeinde leiten. Wer Klavier und Singen und musikalisch begabt ist, der soll sein Talent einbringen. Und du, Gott hat nicht alle anderen reichlich gesegnet und kam zu dir und hat gesagt, nee, mach zu, du kriegst nichts. Macht er nicht. Er ist nicht so albern wie wir. Frag dich wirklich, was kannst du für den Himmelreich tun? Mein gebrochenes Deutsch mit meinem weniger, also ich eine Sache hat mir Gott gegeben und zwar eine bewegliche Unterkiefer. Das kann ich wirklich euch, habt ihr schon mitbekommen. Auf jeden Fall hat er mir eine bewegliche Unterkiefer gegeben und habe mich gefragt, wie kann ich ihm dienen von zu Hause? Die Leute gehen nicht zur Kirche, wie kann ich die zu Hause erreichen? Und Gott hat meiner Frau und mir das auf dem Herzen gegeben, auf Social Media das Wort zu verkünden und die frohe Botschaft Jesus Christus zu verkünden, das auf Social Media zu verkünden. Mittlerweile haben wir mehr als 300 Videos veröffentlicht und erreichen wir richtig, richtig viele Leute dadurch. Wer hat von euch ein Handy? Wer hat von euch einen Account auf YouTube oder auf Instagram oder auf TikTok? Perfekt. Wir würden uns wirklich mega freuen, wenn ihr uns da, euer Kanäle folgt und da uns unterstützen, damit der Algorithmus hinter YouTube und hinter Instagram merkt, oh, christliche Inhalte werden gefragt und dann unterstützt uns der Algorithmus, um halbe Christen zu erreichen, um Atheisten zu erreichen, um Muslimen zu erreichen. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Diese Arbeit, Social Media, und kostet viel Geld. Also wir haben letzte Woche einen Computer geholt für 2.500 Euro, nur alleine für Social Media, weil wenn man guckt, der Konkurrenz, diejenigen, die auf Social Media irgendwelcher Schwachsinn posten, die machen das mit höher Qualität, aber wir als Christen, wir sparen gerne dran und sagen, das ist vor Gott. Gott kümmert sich ja. Man soll Vertrauen haben, dass Gott die richtigen Leute schickt. Aber und wir denken, Gott schenkt die richtigen Leute, aber wir machen das so gut, wie wir können. So, wir sparen beim Gott nichts. Und mittlerweile hat Gott uns so geholfen, dass wir alleine letzten Monat nur auf Instagram in einem Monat haben wir 250.000 Konto erreicht. 250.000 Menschen erreicht auf Instagram und die frohe Botschaft Jesus Christus verkündet. Und ich denke, wie gut ist Gott? Gott hat einen Clown aus Ägypten geholt, um seine Kinder auf Deutsch zu sprechen. Also ich bewundere dieses Gott. Ich finde, Gott ist wirklich humorvoll. Aber ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch dieses Projekt, wenn ihr sagt, wir wollen dieses Projekt auch finanziell unterstützen. Wir wollen auch junge Menschen missionieren. Wir wollen Atheisten missionieren. Ich habe hinten eine kleine Karte hinterlegt. Da findet ihr unten unser PayPal-Adresse. Wenn ihr auf dem Herzen habt, könntet ihr uns da Geld überweisen oder nachher, bevor ich gehe oder was auch immer. Oder ihr bittet für uns. Das haben wir auch nötig. Ja. Danke.